Mein Name ist Sebastian Knobloch. Ich komme gebürtig aus Ahaus, wohne aber in Köln. Die letzten 7 Jahre habe ich da verbracht, bin fürs Studium hin und so ein bisschen hängen geblieben. Ja, und dann hatte ich plötzlich Zeit für einen neuen Lebensabschnitt, ein neues Abenteuer. Das hat mich dann weggezogen und jetzt bin ich auf dem Weg zurück nach Köln.
Okay, wenn wir sagen, du arbeitest in Köln, du hast da studiert, in welchem Bereich, dass man sich das nur mal vorstellen kann? Was machst du beruflich?
Also es begann alles mit einer Ausbildung als Sozialversicherungsfachangestellter in Ahaus bei der AOK. Und dann wollte ich aber nochmal so ein bisschen weitermachen und da bin ich dann fürs Gesundheitsökonomiestudium nach Köln gegangen und von dort aus dann auch meinen ersten Job gehabt im Wuppertal. Da wurde ich dann plötzlich zum Berufspendler, eine Person, die es zur Grundschule circa 200 Meter weit hatte, zur Realschule so 150 und zum Berufsgymnasium dann schon 500 Meter, da kam schon das Fahrrad raus.
Mhm.
Da war, vielleicht wurde da der Grundstein gelegt. Und ja, auf einmal war ich Berufspendler.
So, und jetzt bist du bei mir, denn wir sprechen nicht über den Job, den du lange gemacht hast und jetzt wieder aufnimmst, sondern genau um diese Zeit dazwischen. Was genau, was genau hast du gemacht? Es war ein Sabbatjahr und wir wollen jetzt mal über den letzten Teil des Sabbatjahres sprechen, denn du hast eine ganz besondere Reise angetreten für den guten Zweck. Fass mal zusammen, was ist passiert?
Also vielleicht erstmal vorweg, also grundsätzlich habe ich das Jahr in 3 Abschnitte unterteilt und einer war eine Motorradreise, einer war eine klassische Backpack-Tour in Südamerika und der letzte Teil war dann eine Fahrradtour, also 3 verschiedene Arten zu reisen. Das wollte ich gerne machen. Und der letzte Teil, eine Fahrradtour ans Nordkap. Und ja, der schöne Nebeneffekt daran war, dass ich diese Aktion nutzen konnte und auch am Ende dann für ja, die Versorgung oder die Ausstattung in Deutschland mit Baderollstühlen ja, einen schönen Beitrag leisten kann am Ende.
Genau, du hast dir überlegt, du möchtest Spenden sammeln, während du knapp 4.500 Kilometer von Ahaus bis ans Nordkap radelst für Baderollstühle. Auf die Idee kommt man ja nicht einfach so, da hattest du ja einen Ideengeber oder einen Moment.
Genau, das ist richtig. Muss ich ein bisschen ausholen?
Gerne.
Ja, 2016 im Dezember habe ich Michi kennengelernt, damals in der elterlichen Wohnung und ja, ich fand das von Anfang an nett und spannend, weil wir ähnliche Interessen hatten und habe mir schon gedacht, das könnte ja eine tolle Zeit werden.
Nur mal kurz dazwischen, ihr habt euch kennengelernt, weil du während des Studiums gesagt hast, du möchtest gerne Menschen, die Hilfe im Alltag brauchen, begleiten.
Genau, also ich hatte vorher schon mal sowas in der Art gemacht, da hatte ich so ein ehrenamtliches Projekt initiiert im Seniorenheim in Köln und habe da mir dann ein paar Kommilitonen geschnappt und dann haben wir die Senioren über den Weihnachtsmarkt oder rausgeschoben. Das war auch schon sehr nett und dann brauchte ich oder wollte ich gerne einen Nebenjob haben. Dann habe ich das auf Facebook gesehen und so kamen wir damals ins Gespräch. Das war also quasi mein Studentenjob, mein Nebenjob in der Studentenzeit. Und ja, fing alles mit dem Kennenlernen an, wie das so ist. Ne? Und dann ja, haben wir uns ein bisschen beschnuppert, haben gemerkt, ja, das passt gut zusammen. Und ich ja, fing eigentlich während des Studiums in den Semesterferien an, längere Reisen zu machen. Ja, da startete so ein bisschen die Leidenschaft fürs Reisen. Und auf der anderen Seite hat man dann jemanden sitzen, der komplett abhängig ist. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Urlaub machen möchte, dann überlege ich mir, wo soll es hingehen? Wann ist das möglich? Dann buche ich mir einen Flug und dann, da gibt es keine großen Fragezeichen.
Dann bist du weg, genau.
Genau, ja. Ja. Aber wenn man abhängig ist, wenn man Rollstuhlfahrer ist und nichts alleine kann, dann werden viele Sachen schwierig und gerade die, die jetzt nicht selbstverständlich sind, wie auch in den Urlaub zu fahren. Und ja, natürlich hatte er auch Wünsche, wollte mal die Bremer Stadtmusikanten sehen oder sowas kommt dann. Und ja, die konnten wir dann auf die Art und Weise ja, befriedigen. Und warum ich das gemacht habe, wir waren in Berlin zusammen 2021 und aus Berlin raus sind wir einen Tag nach Kosovo gefahren. Ich hatte vorher recherchiert, dass es da Strandrollstühle oder beziehungsweise einen Strandrollstuhl gibt. Der wird da vom DLRG rausgegeben und wir dahin, ne, ab in den Bulli, kölsche Musik an, ne? Strohhut, Sonnenbrille, ne? Wie man das so macht, wenn man zum Strand fährt. Ne?
Schön.
Und ja, dann sind wir dahin zum DLRG-Bütchen. Und wir waren nette Leute, die haben uns das Ding dann gegeben, kurz gesagt, worauf ich achten muss, also eigentlich auf nichts.
Funktioniert von
funktioniert
alleine,
sehr,
einfach mich wieder reinsetzen.
Es ist sehr intuitiv, genau.
Ja, okay.
Ein paar Räder, eine Liege, ne?
Ja.
Und so ein kleines Seil, woran man dann ziehen kann. Und das Schöne ist halt, dass man mit diesem Rollstuhl nicht nur auf den Strand herauf kann, das geht mit einem normalen Rollstuhl nämlich nicht mit den schmalen Reifen, sondern man kann auch, wenn man möchte, ins Wasser rein. Und meistens ein Vergnügen, kommt ein bisschen auf die Temperatur an.
Bei euch war nicht so warm, ne?
War nicht ganz so warm, aber
es trotzdem war, gemacht.
Ein kurzes Vergnügen. Ein sehr kurzes Vergnügen.
Ja, schön.
Das war die gute Erfahrung und einen Tag später kamen wir dann eigentlich zum Auslöser, warum ich das dann gemacht habe. Denn einen Tag später waren wir wieder in Berlin und es war super Wetter. Und auch da hatte ich mal geguckt, der Wannsee, der ja unweit von Berlin liegt, hat Behindertenparkplätze, hat behindertengerechte Sanitäreinrichtungen, hat sogar einen Strandkorb für Rollstuhlfahrer. Aber die letzte Meile, da hatte da keiner dran gedacht. Dann habe ich das verbalisiert und habe mal mit dem Bademeister gesprochen und vorbehaltlos mal gefragt, ob er das denn schon mal davon gehört hat und dann von meinen Erfahrungen berichtet einen Tag davor. Und dann waren wir uns, glaube ich, beide einigermaßen einig, dass das ein Mehrwert ist und eine schöne Sache ist. Nur als ich dann fragte, ob man das vielleicht nicht mal für die nächste Budgetplanung diskutieren könnte, dann habe ich schon gemerkt, ja, das wird nichts.
Okay.
Und so sollte es dann auch sein. Konnte ihnen dann sagen, wenn ihr den haben wollt, das Geld ist jetzt da dafür und das können wir dann machen. Da können wir im nächsten Jahr dann einen Rollstuhl hinsetzen und ja, das war mehr oder minder der Auslöser, weil das schon, weil ich einen Tag vorher gesehen habe, wie sein kann, ne? Wie schön das sein kann und dann wurde ich auf den Boden der Tatsachen, beziehungsweise Michi auf den Boden der Tatsachen dann zurückgeholt und da wollte ich was tun. Ich nutze jetzt die Aktion, um das selbst zu machen und ja, da ist dann am Ende doch ein bisschen mehr als am Anfang erwartet bei rumgekommen.
Das heißt also, der Michi ist halt total der Grund, warum du überhaupt gemerkt hast, Baderollstühle gibt es zu wenig für Menschen, die eben im Rollstuhl sitzen. Du hast gesagt, ich packe das jetzt alleine an, schwing mich aufs Fahrrad und fahre diese Tausende von Kilometern. Natürlich nicht nur für diesen Spendengrund, aber den hast du mitgenommen und auf die Idee muss man ja halt auch erstmal kommen. Diese Fahrradtour von Ahaus bis nach Norwegen.
Ja.
Das heißt, du bist ja erstmal quer durch Deutschland und ne, dann immer weiter nach oben. Wenn du das jetzt mal kurz so für den ersten Moment zusammenfassen müsstest, wie war das?
Eine unvergessliche Reise. Also einmal ist es natürlich unwahrscheinlich schön da oben landschaftlich. Ne? Dann haben die Idee doch mehr Leute, als ich vorher gedacht hatte. Also ich habe sehr viele Leute getroffen und das war oft nett und nie unangenehm oder so, sondern wir hatten ganz viele tolle Gespräche und dann auch mal mit jemandem zusammengefahren eine Zeit und ja, war super interessant. Es war ganz viel Austausch, der auch schön war und ja, dann natürlich riesen Unterstützung, die dann kam für dieses Projekt, was dann auch eine zusätzliche Motivation dann war, gerade wenn es ja, wettertechnisch dann mal nicht so schön war und man da auf dem Fahrrad saß. Also ich glaube, jeder, der in diesem Jahr, in diesem Sommer entlang der Westküste vorwiegend im Juli unterwegs war, der weiß so ein bisschen, wovon ich rede. Er hat dann meist aber noch ein Autodach oder ein Wohnmobildach über sich drüber gehabt.
Du nicht.
Ich nicht, genau. Aber ja, da muss man dann halt durch. Ne? Und ja, war ein klarer Treiber. Ich hatte auch meine Spende an die Kilometer gekoppelt. Das heißt auch, da fiel es dann leicht, sich zu motivieren, nicht abzukürzen, wie das manche Leute auch gemacht haben, die mal eine Fähre genommen haben. Oder ich hatte auch ein paar Angebote von Wohnwagenfahrern, die mich dann mitnehmen wollten, sagten, ja, ich guck mal hier, der Berg, ganz schön steil und der regnet doch aus Kübeln, ne? Ist 10 Grad, willst du nicht mitkommen? Nö, will ich nicht. Aber danke fürs Angebot, ist wirklich nett, aber ich ziehe das jetzt durch, ne? So kam dann eins zum anderen und am Ende stand man am Nordkap.
Ja, krass. Also eine unvergessliche Reise beschreibt das dann, wenn man es kurz sagen muss. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein, Sebastian. Damit ich mir das vorstellen kann, du hast gerade gesagt, manche Leute hatten ein Autodach oder halt irgendwie was über den Kopf. Was genau hattest du denn überhaupt dabei? Also ein Fahrrad, ist klar. Aber was war der Rest?
Ja, also ich habe einen Fokus darauf gehabt, überall zelten zu können. Das darf man ja auch per Gesetz in Norwegen, die haben ja das Jedermannsrecht. In Dänemark gab es Shelter und ja, in Deutschland hat man für sowas, also man kann jetzt nicht in Deutschland übercampen, aber es gibt nette Menschen, die solchen Reisenden, Motorradfahrern, Wanderern, aber auch Fahrradfahrern quasi Plätze in ihrem Garten anbieten, um für eine Nacht ein Zelt aufzuschlagen. Ich auch ganz tolle Begegnungen und deswegen war die Zeltausrüstung essentiell. Bis zum Nordkap habe ich zum Beispiel 40 Nächte im Zelt gehabt und nur 6 mit dem Dach über dem Kopf.
Krass.
Also der war schon ein großer Schwerpunkt im Zelten. Und ja, darüber hinaus war dann nicht mehr so viel Platz. Ne? Ich hatte noch eine zweite Garnitur fürs Fahrradfahren und ein bisschen normale Klamotten, einen Satz. Ne? Und dann hört es eigentlich auch schon auf, ein Handtuch. Ne? Ein bisschen Platz, um Lebensmittel zu verstauen. Ja, so ein Gasbrenner mit so einem Kochtopf drauf. Und also der meiste Platz, muss man wirklich sagen, ging fürs Camping-Equipment drauf.
Krass, aber das heißt, ne, wir haben ja auch zwischendurch telefoniert. Das heißt, du hattest auch dein Handy dabei. Aber ich weiß noch, das erste Mal, dass wir gesprochen haben, meintest du so zu mir, ja, ich muss jetzt auch mal gucken, wie ich das aufgeladen kriege.
Ja, das stimmt.
Da bist du auch schon mal so an eine Grenze gestoßen. Ne?
Ja, da hast du vollkommen recht. Da war ich noch unerfahren.
Ach so, okay.
Auf norwegischen Terrain.
Das hat sich dann weiterentwickelt. Wie hast du das Problem gelöst?
Ja, mit der Zeit hatte man so ein bisschen so seinen Kniff raus, wo man denn zur Toilette gehen kann, wo man Strom bekommt, wo man schlafen kann, ne? Welche Distanzen so supermarkttechnisch drin sind, also wann muss ich einkaufen, im besten Fall abends, weil ich dann nicht so viel den ganzen Tag über schleppen muss, ne? Also ich musste jeden Tag neu einkaufen, weil ich sehr wenig Platz hatte und musste bei jedem Einkauf ganz genau gucken, was nehme ich denn, ist noch Platz für einen zweiten Apfel oder?
Ach krass.
Ja, auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, weil du kannst dich ja, also da so stelle ich mir das zumindest vor, auf so einem Fahrrad, was eh schon an sich voll bepackt ist, wo du ja am Gepäckträger und an den Reifen irgendwie da ja sowas runterhängen haben kannst. Du kannst dich ja als Mensch nicht auch noch komplett vollpacken, weil du musst ja auch die Energie liefern und auch noch trampeln können, so.
Ja, also es ist eine suboptimale Lösung, muss ich euch jetzt sagen, nach der Erfahrung einen Rucksack zu tragen. Aber ja, dafür war ich halt ein bisschen leichter unterwegs und ich habe halt viele Leute getroffen, die schon große Taschen vorne und hinten dran hatten. Und dann auch immer großes Gewicht und ja, da es da viel hoch und runter ging. Das ist mehr Komfort auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite liege ich dann morgens noch eine Stunde länger im Bett, weil ich halt viel schneller bin und muss halt, sitze halt kürzer im Sattel.
Ja, krass.
Und so muss dann am Ende jeder für sich abwägen, ob er lieber leicht unterwegs ist oder halt große Taschen nimmt und viel schleppt, aber dafür halt mehr Komfort hat.
Du hast gerade gesagt, wie viele Höhenmeter du gemacht hast, an sich, was es für eine fette Strecke ist. Warst du davor im Training? Bist du Profi-Rennrad-Mountainbike-Fahrer? Jetzt machst du schon so ein Gesicht. Nee, bin ich nicht. Hast einfach mal auf gut Glück gemacht oder wie ist so die Fitness gewesen vorher?
Also die Fitness, 2017 oder so habe ich mir ein Rennrad gekauft und seitdem bin ich nie so wenig gefahren wie davor.
Ah, okay.
Also ich war eigentlich komplett untrainiert, muss man sagen. Vielleicht habe ich noch meine Erinnerungszellen in meinen Beinen dann reaktiviert. Bin mal über die Alpen gefahren mit meinem Kumpel von München an Gardasee. Und da sind wir irgendwie 5,5 Tage gefahren und auch eine ordentliche Strecke mit ca. 100 Kilometer am Tag und dann auch irgendwie 5.500 Höhenmeter. Also schon so das, was ich am Ende auch machen musste, nur dann halt über einen begrenzten Zeitraum. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das jeder machen könnte, diese Tour. Aber ich würde sagen, viel mehr Leute könnten das, als sie denken würden. Denn eigentlich geht es da um Ausdauer und darum, eine kontinuierliche Leistung zu erbringen. Und wenn man dann mal merkt, wie der Körper sich auch verändert über diese Tour, der Mensch gewöhnt sich an alles und der Körper auch. Das ganze Ding würde ich wie so eine Perlenkette beschreiben. Ne? Man packt halt jeden Tag eine Perle drauf und am Ende hat man dann die 4.500 Kilometer voll und die schöne Kette zusammen. Es liegt halt so ein bisschen, weil die Kunst ist darin, nicht zu viel zu wollen, sondern immer peu à peu, Stück für Stück, ne? Etappe für Etappe, die 100 Kilometer zu machen und am Ende stehst du halt da, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber auch, also weil du gerade sagst, Ausdauer, der Körper gewöhnt sich jeden Tag ein bisschen, das ist doch psychisch auch voll das Ding. Also weil wenn dir da ein Angebot kriegst, ich nehme dich mit über den Berg und du sagst, nee, ich ziehe das jetzt durch. Also ich hätte glaube ich schon überlegt, ob ich mich mitnehmen lasse, oder?
Nee, ich hatte ja meinen Anreiz, ne? Ich hatte ja meinen Motivator. Ich wollte ja ein möglichst gutes Ergebnis dann auch erzielen bei den Spenden. Und auch, ja, das hat mich motiviert. Ich war eine Nacht oder zwei Nächte irgendwie im Bordeaux gepennt, dann mal im Hostel mit einem Kumpel aus München-Gladbach. Der war dann zur selben Zeit da mit dem Motorrad. Und da haben wir dann auch uns mit Radfahrern unterhalten, die dann gesagt haben, boah, ich würde das Ding am liebsten in eine Ecke schmeißen, das Rad, ne? Es ist ja nur am Regnen. Wir haben aber jetzt einen Flug nach Dubrovnik, nach Kroatien gebucht und wir fahren dann da weiter. Stand für mich nie zur Debatte. Ich wollte das durchziehen und ja, bin auch froh, dass das so gelaufen ist. Ne?
Cool. So, wenn wir jetzt darüber sprechen, du hast Spenden gesammelt, du hast gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, mit was für einer Taktik du das gemacht hast. Auf welchem Stand der Spenden sind wir jetzt und was genau bedeutet das für deine Aktion, für die Baderollstühle?
Die Aktion endete jetzt am 31.08. und ja, so langsam würde ich sagen, ist Schluss. Und jetzt sind wir fast bei 14.000 Euro. Also um ganz genau zu sein, sind es gerade 13.749. Das ist dann auch ein tolles Ergebnis.
Ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, dein Ziel wäre, jedes Bundesland mindestens mit einem auszustatten. Das wären dann 16 gewesen. Aber ey, 7 Baderollstühle ist halt echt eine fette Sache. Hast du selber, sagst du, schade, dass ich nicht das ganze Ziel erreicht habe? Oder bist du stolz auf das erreicht? Was ist das für ein Gefühl?
Die Freude überwiegt, ganz klar. Also pure Freude und wenn man da mal so drüber nachdenkt, was das für eine Riesensumme ist, ja, da bin ich einfach nur dankbar für die Riesenunterstützung, die von überall her gekommen ist, weil ja, es war ein Gemeinschaftsprojekt am Ende des Tages, ne? Ich saß da zwar auf dem Fahrrad, aber am Ende geht das nur über die Gemeinschaft und die hat da funktioniert und da ist eine ganz tolle Summe dann zusammengekommen am Ende.
Voll schön. Was hat Michi gesagt?
Ja, der hat sich gefreut. Der freut sich schon am meisten, wenn, also jetzt in Köln haben sie schon gefragt, ob wir da mal vorbeikommen, um die einzuweihen. Da sieht er schon die nächsten Reisen.
Den Baderollstuhl und so weiter.
Ja, genau. Da hat er schon Bock drauf.
Cool.
Aber es ist Realität, also das Geld ist da, die Rollstühle kommen. War dieser Sommer, glaube ich, sowohl für mich als auch für Rollstuhlfahrer oder zumindest für einen kleinen Teil der Rollstuhlfahrer in Deutschland ein schöner Sommer.
Ja, auf jeden Fall. Du sagst das so süß, das war ein schöner Sommer, aber da ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Organisation hinter. Was machst du jetzt mit diesem Geld? Hast du eine Firma, wo du sagst, ich weiß, die machen die und die produzieren die jetzt für mich oder wie geht's da weiter?
Ich habe da einen niederländischen Hersteller. Da könntest
ja,
du dann auch, könntest eingreifen, wenn es da eine Kommunikation scheitert, dann würde ich dich da konsultieren.
Gerne.
aber bisher klappt das ganz gut.
Schön.
Und da ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, wie viel es am Ende ist, haben wir jetzt noch kein Gespräch gehabt, aber er hat mir schon vorher gesagt, wie bei so vielen Sachen, also ob es jetzt ein Auto ist mit den Chips oder Gas, was auch immer, auch da gab es Lieferschwierigkeiten bei diesen Rollstühlen. Er hat aber gesagt, ab September sollte es wieder möglich sein. Das ist so mein letzter Stand. Und ja, den werde ich jetzt kontaktieren und dann werde ich ihm mal sagen, was ich habe an Kohle, was da zusammengekommen ist. Und dann müssen wir mal schauen, ob es da auch noch Rabatte gibt oder sonstiges. Ne? Und dann gehe ich zumindest davon aus, dass wir 7 haben, dass er die dann auch ausliefert. Und hast du eigentlich auch schon ganz schön angerissen. Es ist auch gar nicht so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt. Also ich habe die jetzt erfahren, das Geld ist da, ich kann die kaufen, aber die müssen auch angenommen werden dann. Und ich achte da schon drauf, dass die auch dort stehen, wo viele Leute von profitieren können. Das heißt, eine gute Verkehrsanbindung, auch im Optimalfall ohne Auto, weil nicht jeder Rollstuhlfahrer hat ein Auto. Dann aber auch, dass Sanitäreinrichtungen im Optimalfall vorhanden sind. Und dann natürlich auch eine Organisationsfrage des Unternehmens, was da das Badevergnügen anbietet, dass die einen Mitarbeiter haben, der es rausgibt, der es wieder annimmt. Da muss man sich schon so organisieren, dass das auch wirklich jeder am Ende dann annehmen kann und dass da möglichst viele Leute von profitieren. Und das ist auch wieder eine Arbeit, auch die Instandhaltung. Bisher bei denen, wo ich versucht habe, ins Gespräch zu kommen, das war jetzt nicht so, dass sie es sofort genommen haben, aber schon nicht, war schon konstruktiv. Aber trotzdem ja, muss ich jetzt, wenn wir wollen das zulosen, also quasi so eine Lotterie, jetzt aus den letzten oder verbliebenen 14 Bundesländern dann im Optimalfall 5 rausziehen, vielleicht 4, ne? Je nachdem, ob das dann klappt, die dann auch einen bekommen. Und dann muss ich mich halt nochmal hinsetzen und genau suchen, wo geht der Rollstuhl hin,
okay,
und wo macht es Sinn und wer möchte den haben.
Okay, also das heißt wirklich, das ist jetzt nicht so, wie ich das mir jetzt so als Laie einfach vorgestellt habe, da gibt es einen Shop, da gehen wir hin, da holen wir den Baderollstuhl, da stellen wir ihn an den Strand. Ich merke gerade, dass das einfach wirklich eine Komplexität ist, um wirklich so einen inklusiven Strand und mehr Besuch auch für die Leute schaffen zu können, so wie du sagst. Die müssen hinkommen, es muss vermietet werden, da hängt noch mehr dran, auch generell so in ganz Deutschland, ne?
Ja, also es muss auf jeden Fall Personal vorhanden sein. Da muss sich jemand drum kümmern, der muss gewartet werden, ne? Und auch gelagert werden, sodass er möglichst lange den Leuten zur Verfügung steht dann.
Bist du denn zuversichtlich, dass du deine Rollstühle, die du jetzt klargemacht hast, die Baderollstühle unterkriegst?
Ja, aber es ist halt auch noch ein kleiner Aufwand, aber den nehme ich gerne mit.
Sehr gut, sehr schön. Was ich gerade noch so überlegt habe, weil du ja auch sagst, die Reise ist natürlich für dich auch krass gewesen, so persönlich, was man da so für Dinge sieht. Norwegen ist wunderschön, du hast mir zwischendurch mal Fotos geschickt und ich dachte mir, wow, und da schläft er jetzt. Mega. Was war dein erster Gedanke und wie war es, als du dann am Nordkap an deinem Ziel angekommen bist?
Ja, komischerweise habe ich den Moment gar nicht so stark gefühlt. Ich hatte das am Vortag. Da ging mir die Reise nochmal so durch den Kopf, wirklich von Anfang an, welche Leute habe ich da so begegnet, ne? Was habe ich mit denen besprochen, ne? Wie, da habe ich quasi die Reise nochmal durchgefahren.
Ach so, wirklich nochmal so Revue passieren lassen.
Genau, ja. Genau. Und so am Nordkap, da kam dann eins zum anderen, ne? Da fährst du da die Straße, sehr windig an diesem Tag, so windig, dass ich, war ein Seitwind, teilweise komplett auf die andere Straßenseite geweht worden bin und ich konnte nichts machen. Und da war ich einfach froh, dann da zu sein, mir das anzugucken alles, noch Fotos zu machen und dann aber auch wirklich schnell, da gibt es so eine Station, da ist ja ein großes Gebäude mehr oder minder, also ein Kino, da kannst du mal einen Film gucken über das Nordkap und ein kleines Museum drin. Die habe ich mir da sehr lange angeguckt, weil es war da draußen wirklich ungemütlich und da war gar nicht so, wie man sich das vorstellt, da waren noch so Bilder aus den alten Zeiten, da hieß es dann ja, wenn sie am Nordkap angekommen waren, dann gab es erstmal das Shampooszelt, dann haben die da erstmal ein Champagner getrunken, aber da wäre mir jetzt nicht nachgewiesen.
Krass, aber als du dann Revue passieren lassen hast, so das war die Reise, diese Menschen, ich glaube, das ist auch ein großer Teil, an den denkt man vielleicht gar nicht, bevor man so eine Reise antritt, wen treffe ich da so, das passiert ja. Was war da so dein Gefühl? Warst du stolz, warst du dankbar, wie muss ich mir das vorstellen?
Interessiert erstmal, also es war wirklich interessant, mit wem man da so gesprochen hat. Und sowohl sehr junge Leute, also ein Niederländer, 21 Jahre, der dann da richtig flott hochgeballert ist in kurzer Zeit. Ne? Auf der anderen Seite auch Karl-Heinz aus Gmünd mit 71 Jahren, der da unelektrifiziert plötzlich neben mir stand. Ne? Da waren dann halt die Tagesetappen ein bisschen kürzer. Auch allergrößten Respekt und habe ihm auch gesagt, du Karl-Heinz, wenn ich in deinem Alter hier noch stehe, du, dann wäre ich aber stolz wie sonst was, ne?
Ja.
Und außergewöhnlich. Und ja, dann auch bei den Norwegern jetzt speziell nochmal, die waren echt extrem gastfreundlich. 2016 in Oslo über Couchsurfing mal so ein, man verabredet sich und verbringt dann Zeit miteinander. Und da haben wir eine Fahrradtour gemacht durch Oslo. Wir ist Anastasia und ich. Und dann ist Anastasia darauf aufmerksam geworden, dass ich jetzt da gerade ans Nordkap fahre. Und
jetzt schreibt, dann so gesehen, von
genau,
damals die.
Genau, mhm. Ja, und wir hatten eigentlich wenig Kontakt in der Zwischenzeit. Schreibt sie mir und bietet mir dann an, so sag mal, wenn du in Kirkenes bist, kannst du noch vorbeikommen. Ne? Zu dem Zeitpunkt konnte ich ihr noch nicht sicher zusagen. Und dann lief es gut.
Du warst gut in der Zeit.
Ja, ich war gut in der Zeit und hatte dann noch Zeit und dann bin ich mal rübergefahren. Da auf einer riesen Fläche, also ich sage jetzt einfach mal so groß wie das Münsterland, leben 10.000 Menschen. Und
da ist viel Platz.
Da ist sehr viel Platz. Da ist halt dadurch, dass wenig Infrastruktur vorhanden ist, jeder noch so Selbstversorger. Und die hatten dann auch großes Gewächshaus, eine große Sauna da stehen und viel Land. Da siehst du den Nachbar gar nicht.
Ja.
Und dann sind wir fischen gegangen. Ne? Er hatte Angel dabei.
Cool, dafür hattest du dann noch Zeit so gesehen dann.
Genau, ich hatte dann mal 5 Tage Urlaub so, und die habe ich dann mit denen verbracht.
War ja, aber cool. Sebastian, ich muss sagen, das ist ja nur so ein Beispiel, was eben zeigt, wo du sagst, so die Norwegen auch sehr vertrauensvoll und so. Du warst, wenn ich mal eben so überlege, ja 2 ganze Monate ja auf jeden Fall unterwegs.
Das ist korrekt.
Was war denn, wenn du das jetzt mal so trennen müsstest, Highlight und was war gut, dass ich es nicht vorher wusste? Also fangen wir mal bei den Highlights an, von denen du jetzt, wenn deine Freunde jetzt dich wieder getroffen haben und so direkt als erstes erzählt, dass ich weiß, dass das immer so wie wir jetzt gerade reden, so nach und nach hochkommt, aber wo du sagst, 2, 3 Stories muss eigentlich jeder gehört haben.
Ja, also Highlights waren sicherlich Tierbegegnung. Ich hatte eine Etappe kurz vorm Nordkap. 2 Tage vorm Nordkap, die war nach Havøysund, dann bin ich in die Nacht hineingefahren. Ich musste mich entscheiden. Es gibt einen direkten Weg zum Nordkap, der führt dann durch den Nordkap-Tunnel. Der geht 200 Meter unter dem Meer und diese 200 Meter, die muss man dann auf 7% Steigung ausgleichen. Und das Problem ist, dass da nicht irgendwie so eine riesen Fahrradspur ist, sondern eigentlich teilt man sich die Straße mehr oder minder mit den Autos.
Oh.
Tunnelfahren ist nicht so angenehm als Fahrradfahrer, weil es unglaublich laut ist, wenn dieser Schall nicht weggehen kann. Da macht wenig Spaß. Es gab aber eine Möglichkeit, über Havøysund und dann mit dem Schiff zu fahren, mit dem Hurtigrutenboot. Das wurde mir empfohlen. auf dem Weg dahin hatte ich erst ganz viele Begegnungen mit Rentieren und die sind dann auch teilweise da vor meinem Fahrrad hergetanzt und mit mir über die Straße gelaufen. Und dann habe ich noch gesehen, wie die Delfine rumtollten an der Küste und mich hingestellt, habe denen minutenlang zugeguckt, weil die hatten einfach Spaß. Da war ein Campingplatz direkt am Meer mit Strandzugang und dann auch noch eine Bank. Das ist sozusagen, das sind die sechs Richtigen im Lotto.
Wenn man auf so einer Reise ist, ja.
Und habe ich aber gedacht, okay, morgens um 8:30 geht die Fähre. Jetzt versuchst du nochmal so weit wie möglich zu kommen. Ich hatte da schon so gute 165 Kilometer gefahren. Ich wollte aber noch 15 Kilometer mehr machen. Ja, und so ist das dann, ne? Aber dann hat mich doch ein Unwetter überrascht.
Und nur mit deinem Fahrrad, kein Zelt aufgebaut.
Genau. Und das war auch schon irgendwie um 10:30 abends.
Oh Gott.
Und da musste ich mir dann quasi so einen Notfallcampingplatz suchen, direkt am Straßenrand, auf Steinen. Ich konnte keine Heringe setzen, das hieß, ich musste dicke Steine darauf schmeißen. In dem Moment, wo ich überhaupt das Zelt aufbauen konnte, war es schon komplett nass. Das Einzige, was zum Glück noch trocken war, war so mein Schlafsack und meine Isomatte, aber der ganze Rest war nass und der Zeltplatz war eine Katastrophe. Aber so kommt das dann manchmal. Ne? Dann legst du dich halt hin, denkst du, ja gut, das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Ne? Hättest du auch schöner haben können mit den Delfinen, ne? Aber so ist es halt. Ne? Und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter. Ne?
Ja, was ich so krass finde, das habe ich dich ja am Anfang auch schon gefragt, dieses Durchhaltevermögen. Ja. Du hast ja so gesehen, diese ganze Zeit, die du ja viel auch mit dir alleine warst, klar, du hast andere Leute getroffen, aber gerade bei solchen Entscheidungen, so komm, die 15 Kilometer mache ich nochmal, da kämpfst du ja gegen dich selber oder bist halt irgendwie im Gespräch mit dir. War das für dich oft so oder sagst du, ich war schon von vornherein immer cool mit mir, ich wusste genau, oder kamst du oft in so mentale Konflikte?
Ja, also da habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen aufgeregt über mich selbst, weil da hätte ich es auch anders haben können. Und ich glaube, wenn ich da mit jemandem zusammen gewesen wäre und ich den überzeugt hätte, hätte er sich vielleicht auch, oder sie sich auch ein bisschen aufgeregt. Aber so an sich waren es jetzt insgesamt eher mehr gute Entscheidungen als schlechte Entscheidungen, die ich da getroffen habe über diese Zeit.
Aber heißt das denn, das würdest du dann von dir selber sagen, du bist schon sehr, jetzt nicht nur körperlich, sondern auch mental über dich hinausgewachsen oder hast du einfach nochmal mehr gemerkt, wie strong du dann vielleicht doch eigentlich bist?
Ich weiß gar nicht so genau, ob ich da jetzt über mich hinausgewachsen bin oder nicht. Ich hatte einfach andere Aufgaben, also das ist mir nochmal bewusst geworden, ne? Und das hat es für mich auch irgendwie so einfach gemacht, das Ganze, weil ich starte jetzt gerade wieder meinen neuen Job, ich suche eine Wohnung. Und da tauche ich wieder in das Alltagsleben ein. Und das Alltagsleben ist halt voll mit Aufgaben. Ne? Und wenn du dann mal so 2 Monate unterwegs bist und deine einzigen Aufgaben sind es, zu essen, zu trinken und einen sicheren Schlafplatz zu haben. Also man könnte sagen, die Grundbedürfnisse eines Menschen zu befriedigen, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Das kannte ich so vorher in meinem Leben auch noch nicht. Ich konnte die ganze Zeit entscheiden, wann geht es los, ne? Und wann nicht. Und es gab 0 Termine. Ich habe auch keinen Terminkalender gefühlt. Das Einzige, aber das war mir eine sehr angenehme Verpflichtung, war halt zu schauen, dass ich regelmäßig mal Bericht erstatte, viele Leute auf die Spendensammlung dann noch aufmerksam zu machen, ne? Damit da auch ein schönes Ergebnis am Ende dabei rumkommt. Aber das war so gesehen meine einzige Verpflichtung in dieser Zeit. Und das hat so überwogen in der Zeit, ne?
Hat vielleicht auch gut getan, dass nur das dann mal die Verpflichtung war. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt vielleicht sogar wie so eine Welle gerade kommt und man sich denkt, wow, okay, ich muss mich jetzt um das und das und das kümmern. Ist es so ein bisschen das Gefühl der Überforderung jetzt back zum Alltag oder ist es so ein, ach so, okay, so war das ja?
Eher das Zweite, ja. Also überfordern tut mich das jetzt zum Glück noch nicht. Der Ärger kommt so ein bisschen mal zurück an Stellen, wo es halt auch schwierig ist, wie zum Beispiel in Köln eine Wohnung zu finden. Das ist alles andere als ein leichtes Unterfangen jetzt gerade. Und dann die Dachterrasse ist in Köln so was wie der, weiß nicht.
Der Swimmingpool im Westmünsterland.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Ja. Ja, der Swimmingpool im Westmünsterland. Und manchmal findet man schon noch so ein Juwel mit so einem ganz kleinen Ding. Ne? Also jetzt nicht so ein riesen pompöses Ding, sondern hier mal eben 6 Quadratmeter, wo man mal rausgehen kann und die dann auch noch einigermaßen schön gestalten kann. Das ist schon enorme Lebensqualität, wo in einer Stadt, wo halt eigentlich niemand einen Garten hat, ist halt im Vergleich zu dem, wie ich groß geworden bin, ganz anders.
Und, ja, und es ist ja jetzt dann auch wieder eine ganz neue Aufgabe für dich, wenn man überlegt, dass du in der Natur durchgehend gelebt, geschlafen, existiert hast und was für Weiten du da gerade zum Beispiel bei deiner Bekannten beschrieben hast. Das ist halt schon einfach ein krasser Unterschied. Ne?
Genau, und genau, das ist auch, wenn du sagst mit den Weiten, genau, dass man plötzlich nicht mehr sich von einem Ort zum anderen bewegt, sondern ich bin ja jetzt angekommen.
Was ich mich jetzt noch frage, wenn wir jetzt gleich mal die Spendenaktion abwrappen, ich weiß, dass viele Menschen über dich berichtet haben, viele Menschen von dir gehört haben und dich zum Glück auch viele unterstützt haben. Schnell ist es immer so, wenn man sagt, ich mache das für einen guten Zweck, dass das schon immer so ein bisschen in meinen Augen die Geschichte eines kleinen Helden ist, weil man sich eine Aufgabe setzt und dann kommt man ans Ziel und du bist über dich hinausgewachsen, beziehungsweise hast halt echt krasse Sachen gemacht, wo andere Leute sagen, würde ich niemals schaffen. Wie findest du das, wenn dich jemand jetzt als Held betitelt?
Ich war jetzt von einem meiner Schulfreunde, die Mutter, die arbeitet im Kopiershop. Ich musste was kopieren oder einscannen lassen. Und dann habe ich gewartet, weil die gerade die Dokumente eingescannt haben. Und dann habe ich so nach oben geguckt, auf dem Fernseher. Da war ein paar Berichte aus der Westminster Zeitung. Und da war da plötzlich mein Gesicht da, ne, in groß. Und ich habe so verschüchtert weggeguckt, ne? Und dann sprach sie mich an, als ich dann bezahlt habe, und sagte, Sebastian, da war ja ein netter Artikel über dich in der Zeitung, ne? Und dann waren irgendwie vier Leute dahinter und dann habe ich halt das gesagt, was ich gedacht habe und wirklich, also ich muss sagen, ist schon sehr ungewohnt und ich weiß, dass das wichtig war, ne, für diese Aktion und da stelle ich mich dann auch zur Verfügung als Gesicht. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn der Trubel wieder vorbei ist.
Ja, spannend. Auch nicht schlecht, ey. Ja, cool. Aber wenn du sagst, du bist jetzt froh, wieder in den Background zu kommen, ja, kümmerst dich ja im Background jetzt auch noch darum, dass diese Baderollstühle wirklich den Menschen, die gebrauchen können, helfen auf lange Sicht. Würdest du denn trotzdem vielleicht nochmal ins Rampenlicht steigen und nochmal eine Spendenaktion machen? Oder was ist da so dein Fazit?
Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache sowas nie wieder. Aber es gibt wirklich null Planung. Alles muss, alles kann, nichts muss, ne? Und ich habe jetzt nur gute Erfahrungen gemacht mit dieser Aktion. Das war wirklich in jeder Hinsicht ein voller Erfolg, sowohl für mich persönlich mit der Fahrradtour, die war super schön. Und dass es dann am Ende auch für die Gesellschaft einen Beitrag geleistet hat und dass es die Situation für Leute verbessert, die auch wirklich Hilfe benötigen. Für alle eine runde Sache und deswegen, why not?
Ja, sehr cool. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, wir können das auch relativ kurz halten, weil da können wir auch nochmal drüber sprechen, wenn das Thema dann wirklich groß geöffnet wird. Aber was natürlich nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch bei Leuten, die einfach von deiner Aktion hören, die Frage ist, wie kann der sich das leisten, mal eben die paar Monate durch Norwegen zu reisen? Beziehungsweise du hast schon gesagt, du hast es ein ganzes Jahr lang gemacht, du hast ein Sabbatjahr gemacht. Wie hat das funktioniert?
Was mir sehr geholfen hat, weil ich dann eine gewisse finanzielle Sicherheit hatte, war mein Arbeitgeber, dem habe ich irgendwie anderthalb Jahre bevor ich losgefahren bin, dann mal gesagt, pass mal auf, ich habe da eine Idee. Wenn man so anfängt, ne, dann wird es spannend. Und dann habe ich losgelegt und ihnen dann erläutert, dass ich schon immer diesen Wunsch hatte, diesen Traum hatte, mal so ein Jahr zu machen. Und ich habe zu der Zeit auch noch nebenberuflich studiert. Und dann war so klar, dass ich das dann auch einigermaßen bündig mit meinem Zieltermin abschließen würde. Und persönlich ungebunden, ledig, keine Kinder. Da war dann für ihn auch relativ schnell klar, dass das die Zeit ist. Also wenn ich jetzt, wann dann, war das Motto. Und wir hatten in dem Unternehmen keine Möglichkeit eines Sabbaticals. Habe ich dann sozusagen initiiert, wie das dann so funktioniert hat. Also in meinem Fall war es dann, dass man ein Jahr voll gearbeitet hat. Ne? Also bis zum 31.08.2021 habe ich quasi voll gearbeitet. Das nennt man dann die Ansparphase, ein Jahr. Da habe ich dann aber 40% meines Gehalts angespart und das konnte mir dann in dem Folgejahr ausgezahlt werden. Dadurch dann meinen Sozialversicherungsstatus behalten. Also ich war dann krankenversichert, sonst müsste ich mich auch noch um meine Krankenversicherung kümmern und ich hatte dann meine Rentenversicherung. Aber ich musste dann natürlich, oder jeder, der das dann macht, muss dann für eine gewisse Zeit auch auf Geld verzichten. Ne?
Vorher so gesehen.
Genau, ja. Genau. Ja, mhm. Also man muss dann schon mit weniger klarkommen können und das war für mich jetzt kein Problem. Es war doch schon so viel, wie ich geplant hatte, aber als ich das meinen Kollegen dann gesagt habe, die waren überrascht.
Okay. Von was für Beträgen sprechen wir da? Kannst du darüber sprechen?
Ja, oder? Also ich habe das alles aufgezeichnet und ich habe in dem Jahr so ungefähr 25.000 Euro ausgegeben.
Das ist ein schönes Fazit, weil meine Frage wäre jetzt, würdest du jetzt sagen, weil du gerade sagtest, dass es eher bei größeren Firmen schon Sache ist, du hast es aber bei dir eingeführt, ist das was, wo du sagst, das haben vielleicht Leute im Kopf, auch wenn man da noch nicht von weiß, dass das im Unternehmen vielleicht geht, da sollte man trotzdem mal nachfragen und dranbleiben oder ist es echt schwierig, das in die Wege zu leiten?
Ja, also man muss schon ein paar Voraussetzungen beachten. Insolvenz sicher angelegt sein und da gibt es entweder Firmen, die das anbieten oder bei uns war es dann die finanzierende Bank, die dann quasi mir eine Bürgschaft darüber gegeben hat und der Hintergrund ist, dass der Staat auf Nummer sicher gehen möchte, dass ihm auch seine Beiträge oder Steuern gezahlt werden und dann auch diese Sozialversicherungsbeiträge und sowas. Ne? Und deswegen, wenn das Unternehmen in der Zeit insolvent geht, habe ich erstmal ein Problem, aber auch der Staat, weil dann kommt keine Kohle mehr und deswegen ist das eine Grundvoraussetzung, die muss man dann vertraglich regeln.
Also es gibt schon so ein paar rechtliche Sachen, ja, die man einfach beachten muss und ja, wo man sich schlau machen muss.
Genau, ja.
Aber das geht.
So auf jeden Fall, ja. Also es ging auch in unserem Fall, das ist dann auch eine Anwaltsarbeit, da muss man einen Anwalt beauftragen. Ja, wenn es dann einmal gemacht ist, ne, dann gibt es das Ding halt. Ne? Mhm. Und vielleicht noch als Ergänzung zu dem monetären Aspekt. Man muss auch bedenken, ich hatte in der Zeit halt gar keine Ausgaben mehr in Deutschland, weil ich hatte ja meine Wohnung aufgegeben und so etwas. Viel teurer als mein Leben in Deutschland war es dann am Ende nicht. Und das fand ich am Ende doch schon sehr erstaunlich, weil ich in der Zeit halt extrem viel erlebt habe. Ne?
Das nimmt dir halt ja jetzt auch keiner mehr.
Genau, das stimmt.
Spannend. Witzig, das mal auch so in Zahlen gegenüberzustellen. Meine letzten Fragen gehen jetzt auch einfach so in die Richtung, Sabbatjahr höre ich raus, würdest du dementsprechend jedem empfehlen, der es irgendwie kann, würdest du es nochmal machen?
Also ich würde es jedem empfehlen, der diesen Wunsch hat, ne? Der damit irgendwie morgens mal wach geworden ist, ne? Und sich gedacht hat, boah, ich würde schon gerne mal die eine große Reise so in meinem Leben machen. Ne? Ja, dann auch die Daumen drücken, dass man dann auch auf einen Arbeitgeber trifft, weil wenn man diese vertragliche Sicherheit hat, fällt der Schritt, das zu machen, dann am Ende doch nochmal leichter. Das muss ich auch zugeben. Und zur zweiten Frage, ein Jahr nicht nochmal. Also ein Jahr, nicht weil es zu lang war, sondern das war für mich jetzt genau richtig. Aber jetzt fürs nächste Mal würde mir dann auch ein halbes Jahr oder 3 Monate oder sowas reichen. Aber da muss ich sagen, da bin ich sehr offen. aber so ein ganzes Jahr nochmal, glaube ich nicht. Weil ich habe jetzt so viel gemacht in dieser Zeit, was ich immer mal machen wollte und bin nicht satt, aber habe schon gut gegessen vom Kuchen.
Ja, sehr cool. Spannend. wenn du jetzt sagst, du bist wieder auf dem Weg nach Köln gerade, arbeitest da weiter. Das heißt also, du arbeitest jetzt ganz normal bei der Firma weiter, wo du auch das Sabbatjahr gemacht hast oder wie läuft das?
Ja, ich arbeite für den alten Chef. Wir wissen, was da auf uns zukommt und haben auch immer, glaube ich, ganz gut zusammengearbeitet. Und deswegen ist das für beide, glaube ich, zumindest arbeitstechnisch keine große Veränderung.
Ja, okay. Und nur so zum Schluss, wofür bist du, du hast gerade gesagt, du bist deinem Unternehmen dankbar, dass das geht. Mit was für einem Gefühl gehst du denn jetzt wieder in den Alltag? Wofür bist du dankbar? Also wenn du diesen ganzen Gefühlswust, den du ja irgendwie erlebt hast und der jetzt kommt, zusammenfassen müsstest, was sind das alles für Gefühle, die jetzt gerade in dir sind und mit denen du gerade so durch den Tag schreitest?
Ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass ich die Kleinigkeiten nicht als Selbstverständlichkeit hinnehme. Ich freue mich über den Tee am Morgen. Ne? Ich freue mich, das muss ich wirklich sagen, das deutsche Brot. Da bin ich dann doch mal Lokalpatriot.
Du hast vorhin schon gesagt, also das mit dem Schlafen ist noch nicht wieder so leicht.
Ja,
ne?
Ich muss mich erst noch dran gewöhnen ans Bett, aber ja, da kommt schon noch. Also ich habe draußen besser geschlafen.
Echt?
Ja.
Witzig. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, der Blick ändert sich. Inwiefern hast du dich oder deine Wahrnehmung generell denn verändert? Vielleicht jetzt wirklich als letzte Frage. Also man geht ja anders aus so einem Jahr, in dem man auf der ganzen Welt unterwegs war. Und jetzt kommt man ja wieder ins Westmünsterland und so. Ne? Was hat sich für dich verändert?
Ja, also ganz klar, dieses Leben ohne irgendwas, jetzt nur mit dem Fahrrad, mit Essen, mit Trinken, hat mir so gut gefallen. Ne? Deswegen ist für mich Freiheit viel wichtiger. Und ich weiß auch, dass Freiheit nicht geht, wenn man kein Geld hat. Also wenn ich jetzt kein Geld hätte auf der Karte, dann macht mir das durch Norwegen fahren auch keinen Spaß. Also da kommt dann eins zum anderen. Aber so dieses Streben nach einem Auto oder nach einem Haus oder sonst irgendwas, ne, was besonders schön ist, das ist bei mir jetzt im Hintergrund. Ja, sondern Freiheit ist für mich das höchste Gut und natürlich Gesundheit.
Cool. Sebastian, an der Stelle schließen wir einfach das Interview. Finde ich total schön, so das Fazit zu ziehen.
Stimmt.
Ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor dir. Das habe ich jedes Mal gesagt, wenn wir geredet haben, weil ich einfach immer so
baff
war.
Ja, dann setz mal einen auf.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich ziehe die Kopfhörer vor dir.
Danke.
Krasse Sache. Toll, dass du mir so viel erzählt hast. Und ich wünsche dir alles Gute, dass du jetzt wieder in den Alltag findest und die Freiheit dir beibehalten kannst.
Ja, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast und auch, das darf man auch nicht vergessen und auch nicht im Hintergrund, dass ihr die Aktion auch mit gefördert habt und
sehr gerne
davon erzählt habt. Und ja, ihr seid auch ein Teil des Erfolgs.
Ein ganz kleiner.
So sind wir alle irgendwie Teil des Erfolgs.
Saß mal mit dir auf dem Fahrrad.
Ein schönes Wort zum Wochenende.
Sehr schön, danke dir.